Das Universum
in einer Keksdose.
Ein Podcast von
Galatea,
Neso
und Psamata.
Hallo und willkommen zum Finale der ersten Staffel von Das Universum in einer Keksdose. Das Finale der ersten Staffel bedeutet somit, dass wir heute unsere letzte Folge für jetzt einmal aufnehmen. Und darum blicken wir noch einmal zurück. 5 Folgen lang haben wir uns schon mit der Frage nämlich beschäftigt, was Kekse mit dem Universum überhaupt zu tun haben.
Ja, und von dem Beginn unseres Universums über die ersten Sterne und dann über die Erkenntnis, dass wir doch alle Sternenstaub sind, bis zu unserem Sonnensystem, die Planeten da drin und was dann überhaupt ein Planet so drauf haben muss, um Leben zu beherbergen, haben wir uns jetzt schon einiges angeschaut hier.
Ja, ganz genau. Aber schauen wir noch einmal zurück auf die letzte Folge, also die vor dieser Folge war. Da ging es ja darum, welche Grundvoraussetzungen ein Gesteinsplanet braucht, damit Leben entstehen kann. In diesem Fall Leben, wie wir es kennen, also Leben, das auf Kohlenstoff basiert. Und kurz zusammengefasst haben wir festgestellt, dass es wichtig ist, dass es flüssiges Wasser auf dem Planeten geben kann, auf dem wir das Leben haben wollen. Dafür sollte sich der Planet in der sogenannten habitablen Zone um seinen Stern befinden. Also nicht zu nah, dass das Wasser verdampft, aber auch nicht zu weit vom Stern entfernt, dass es gefriert. Außerdem haben wir gesehen, dass der Planet eine Atmosphäre braucht. Die hilft uns nämlich dabei, die Temperatur zu regulieren und uns auch vor gewissen Strahlungen von den Sternen zu schützen. Also zum Beispiel vor der UV-Strahlung bei unserer Sonne. Mit all dem haben wir uns vorheriges Mal beschäftigt. Und nun wollen wir zu guter Letzt wissen, wie Leben eigentlich definiert ist und was es an Leben braucht, um Kekse herstellen zu können. Dafür wird uns heute Neso wieder einiges über das Leben erzählen.
Genau, und dafür habe ich natürlich, weil brauchen wir natürlich jede Folge hier und es geht ja trotzdem auch viel um die Kekse, haben wir heute wieder Kekse mitgebracht. Nämlich haben wir hier so Schoko, oder eigentlich es sind Haferkekse mit Schokostückchen.
Gib mal
sie
her.
Sind vegane Kekse und ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken.
Es war ein bisschen wie Müsli mit Schokostücken oder so.
Das stimmt.
Aber nicht schlecht.
Mir fehlt gerade die Milch.
Ja, eigentlich
ist die Milch zum Reindunken.
Das ist aber nicht mehr vegan.
Das stimmt.
Dann brauche ich keine vegane Kekse.
Ich nehme Hafermilch dazu.
Ja, Hafermilch.
Stimmt, Hafermilch.
Ein bisschen viel Hafer.
Also wirklich. Sie sind sehr haferig, aber...
Haferig. Ja, Müsli als Keks.
Nur die Rosinen oder so fehlen.
Aber oder Rosinen fände ich auch nicht geil.
Nein, die brauche ich auch nicht in Keksen.
Na gut, jetzt haben wir die Kekse hier verkostet. Mein ganzer Mund ist noch voll mit Hafer.
Etwas klebrig. Okay. Ich wollte einen Schluck Wasser zurück.
Gut. Jetzt haben wir unsere Kekse verkostet und es wurde jetzt schon so angeteasert, dass es heute um das Leben geht. Und ganz spezifisch geht es jetzt heute auf das Leben auf unserer Erde. Weil, wir haben letztes Mal schon so ein bisschen angeschaut, eben so die allgemeine Definition für, oder was es halt braucht auf einem Planeten. Und wir schauen uns jetzt explizit die Erde an, wie jetzt so die Definition von dem Leben auf der Erde ist und alles. Weil von dem kann man dann auch den Grundbaustein nehmen und das auf andere Planeten zum Beispiel übertragen, aber soweit sind wir ja noch nicht, weil wir wissen ja noch nicht von anderen Planeten auf anderen. Warte. Weil wir wissen ja noch nicht von Leben auf anderen Planeten, genau.
Von Keksen auf anderen Planeten.
Stimmt.
Da kommen wir doch hin, ja.
So, prinzipiell grundsätzlich, etwas, was sich, glaube ich, diese Folge ein bisschen durchziehen wird, ist so, dass alles sehr unklar ist. Also, das ist ein sehr unklares Thema.
Willkommen in der Wissenschaft.
Ja, wirklich. Weil so der Ursprung vom Leben auf der Erde ist auch noch immer sehr unklar. Es gibt ein grobes Zeitfenster, wo man sehr sicher ist, dass in dieser Zeit das Leben entstanden ist. Nämlich vor ca. 3,8 bis 4,5 Milliarden Jahren. Da gibt es ein grobes Zeitfenster. Und angefangen hat es eben schon mal mit sehr, sehr einfachen Lebensformen. Was einfache Lebensformen sind, da komme ich dann nochmal kurz drauf zurück. Die haben sich dann eben durch Evolution immer weiterentwickelt zu komplexeren Lebensformen. Wie jetzt zum Beispiel, wie wir sie jetzt haben, wie Tiere und Menschen. Also das nennt man zum Beispiel komplexere Lebensformen. Ja, die Menschen, die Entstehung unter Anführungszeichen von Menschen, die wird geschätzt auf circa vor 2 Millionen Jahren, dass die so passiert ist. Genau, und Evolution, nur kurz, um das so zusammenzufassen, ist eben die Weiterentwicklung halt von jetzt eben, sagen wir in dem Fall Lebewesen.
Also halt sozusagen, dass sich aus den nicht komplexen Lebewesen komplexe Lebewesen oder halt verschiedene Sachen dann entwickelt haben.
Genau, genau. Ich würde jetzt mal kurz anfangen. Also es ist eben, wie gesagt, es ist extrem schwierig, überhaupt Leben zu definieren, weil was gilt jetzt überhaupt als Leben? Was ist lebendig? Das ist eine extrem schwammige Grenze und es ist auch extrem schwierig, nämlich aus sowohl wissenschaftlicher als auch aus ethischer Sicht halt. Mhm. Also ab wann man etwas als Leben bezeichnen kann, ist halt sehr schwierig. Mhm. Trotzdem gibt es so ein paar grundlegende Kriterien. Es ist ein bisschen so wie bei den Planeten. Es ist so, es gibt natürlich voll die Grenzfälle, aber trotzdem gibt es so ein paar Kriterien, die jetzt, sagen wir, ein Leben oder Lebewesen erfüllen muss. Nämlich, ich werde die ganz kurz aufzählen, es sind ein paar. Was wichtig ist, ist, dass ein Lebewesen, um halt als Lebewesen bezeichnet zu werden, es muss fähig sein zu Wachstum und Entwicklung. Also es muss sich halt irgendwie weiterentwickeln und wachsen halt. Es braucht ein sogenanntes inneres Gleichgewicht, das nennt man auch Homöostase. Und ein Beispiel dafür, weil ich habe zuerst auch nicht ganz verstanden, was das bedeutet. Ein Beispiel dafür ist körperlich bei uns zum Beispiel. Der Blutdruck im Körper, der reguliert sich zum Beispiel von selber. Und das ist zum Beispiel so ein inneres Gleichgewicht. Also einfach so die innere Regulierung von irgendwelchen, vom Körper zum Beispiel.
Also wäre das, also keine Ahnung, ob du das beantworten kannst, aber wäre das auch sowas wie, dass man nicht selber total überhitzt oder so etwas.
Genau, genau. Okay. Also, dass sich der Körper zum Beispiel selber reguliert und man jetzt nicht extra was dafür machen muss.
Okay,
also zum Beispiel
okay.
Der Blutdruck, der reguliert sich selber oder auch der Atemantrieb eigentlich. Das ist sowas, ein eigener, dass da so bestimmte Prozesse einfach in dem Lebewesen-Körper passieren, die halt das antreibt, so in Richtung.
Also, dass man nicht bewusst drüber nachdenken muss eigentlich.
Genau,
okay.
Genau.
Das ist ja, Pflanzen sind dann in dem Sinn ja eigentlich auch Lebewesen, weil die haben, ich schätze mal allgemein, dieser nahen Nährstoff, Kreislauf und so weiter gehört da sicher auch zu einem Teil dazu. Ich meine, wir Menschen, dass wir manchmal zu viel essen, obwohl wir die Energie nicht brauchen, ist jetzt eine andere Sache. Aber wenn die Pflanzen die Nährstoffe aus dem Boden zum Beispiel rausziehen oder so, ist das ja auch
ein... Genau, ja. Also, das kommt dann eh so ein bisschen, also prinzipiell Pflanzen sind auch eine Form von Lebewesen. Es ist nur eben, da geht's dann wieder sehr schwammig mit dieser Grenze, was ist jetzt wirklich Leben, was ist ein Lebewesen, das ist, genau. Aber wenn man sich diese Kriterien anschaut, im Prinzip passt das eh auch drauf. Die nächste Kriterium ist nämlich die Vererbung von Informationen, also das Erbgut eben, dass es an die Nachkommen halt weitergegeben wird. Mhm. Das kennen wir alle. Energieaustausch und Stoffwechsel, das bedeutet eben, dass man, so wie beim Essen, man nimmt Nahrung zum Beispiel auf und die wird umgewandelt in Energie oder so. Generell auch so Wechselwirkungen mit der Umwelt und sowas. Dann gibt's noch die Reizbarkeit, dass man einfach auf reagiert auf physikalische oder chemische Veränderungen oder Vorgänge in der Umwelt zum Beispiel. Die Kommunikation, dass man irgendwie Signale empfangen und aussenden kann, Informationen und Signale. Das machen ja zum Beispiel Pflanzen auch mit Insekten oder so.
Ja, das sollte ich gerade fragen.
Also prinzipiell eben, ja. Pflanzen gehören da schon noch irgendwie dazu. Und auch ganz wichtig ist, dass das Lebewesen eine Zellstruktur eben hat.
Kannst du nochmal erklären, was genau jetzt so eine Zellstruktur ist?
Prinzipiell geht es darum, dass ein Lebewesen, also das definiert auch ein Lebewesen, dass die aus Zellen eben aufgebaut sind. Und eine Zelle ist die kleinste lebende Einheit von einem ganzen Organismus. Mhm. Also zum Beispiel, wir Menschen bestehen aus ganz vielen kleinen Zellen. Also es ist wirklich so der kleinste Teil von uns, ist eine Zelle. Und die bauen quasi eben dann so den Körper auf. Und das heißt Struktur, also ist es verständlich?
Also so wie wenn wir halt das irgendwie so aus lauter kleinen Legos aufgebaut sind.
Ja, so ein bisschen, genau. Du kannst wirklich eine Zelle grundsätzlich gleichsetzen mit so einem Lego-Stein eigentlich.
Mhm. Okay.
Also genau, das ist ein gutes Beispiel dazu.
Zum Beispiel deine Haut besteht aus vielen Hautzellen.
Ja.
Genau. Die Blutzellen.
Genau.
Okay. Aber, also das heißt, dass eine Voraussetzung für unsere Definition jetzt von Leben... Da ist auch ein Leben, ja. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat.
Sind ein bellendes Lebewesen ist ja auch dabei, ja.
Genau, also das ist jetzt eigentlich auch eine Voraussetzung eben für unsere Definition von Leben, dass man aus sozusagen kleineren
kleineren
Bausteinen
genau, aufgebaut ist, genau.
Sein muss.
Genau,
okay, genau. Interessant.
Und das ist das, was wir auch vorher schon in der vorigen Folge dann geredet haben, dass diese Grundbausteine, die sind aufgebaut eben aus diesen Elementen wie zum Beispiel Kohlenstoff.
Mhm.
Also diese Zellen bestehen dann quasi
okay.
aus.
So, genau. Ja, ja, ja.
Genau. Prinzipiell eben, was auch aus was so ein Lebewesen besteht, hauptsächlich auch aus Wasser. Also Wasser ist zum Beispiel auch ein Baustein von einem Lebewesen. Also wir Menschen bestehen ja auch aus, ich glaube 60% sind es, die Wasser bestehen tatsächlich.
Ist nicht mehr.
Oder es mehr, 70, das kann auch, ja. Dann aus organischen Kohlenstoffverbindungen, also einfach eben aus diesem Grund, aus diesem ja, Kohlenstoffbasis. Und dann eben noch häufig, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber aus mineralischen oder mineralisch verstärkten Schalen und Gerüststrukturen. Das bedeutet halt ein Skelett im Endeffekt. Also das
Calcium.
Ist so, genau.
Unsere Knochen sind ja aus Kalzium, das ist Mineralstoff.
Genau, eigentlich. Mineralstoff, also Skelette oder Muscheln oder Schalen oder...
Also einfach, dass wir eine Art
Gerüst haben.
Struktur,
genau.
Gerüste.
Eine festes schalenartiges Gerüst, das halt fest stabil ist.
Scheiden dann, da würden dann aber dann sozusagen Pflanzen eigentlich...
Die haben auch ihre Zellwände und so.
Genau.
Aber.
Ach so,
genau.
Okay.
Es ist sehr schwierig, das alles wirklich genau, weil es so viele verschiedene Formen von irgendwie Leben auch auf der Erde gibt. Und da dann eine allgemeingültige Definition zu finden, ist halt sehr schwierig.
Ich meine, das ist ja die Sache allgemein mit Definitionen. Es sind ja einfach nur von uns Menschen erfundene Kriterien für gewisse Gruppen, damit wir uns leichter tun, Sachen einzuordnen.
Ja. Aber das ist auch ganz spannend, auch in der Biologie. Je tiefer man da halt dann irgendwie in die Materie reingeht, desto mehr sieht man, wie schwierig es dann ist, halt die Definition wirklich aufrechtzuerhalten. Also deswegen machen wir das jetzt auch nur so ganz allgemein.
Okay, ja.
Und zum Beispiel, wenn man sich jetzt Viren zum Beispiel anschaut, das ist halt auch so ein Fall für einen Grenzfall, ist das jetzt ein Lebewesen oder nicht? Weil die sind halt so auch, vieles passt da irgendwie nicht so ganz zu einem Lebewesen, aber manches dann irgendwie doch. Also es ist so, die sind so voll genau der Grenzfall halt.
Weil Viren geben ja nicht direkt etwas an ihre Nachkommen weiter.
Voll.
Weil sie brauchen ja eine Zelle, eine andere Zelle. Also zum Beispiel bei uns Menschen pflanzen sich ja die Viren in unseren Zellen fort.
Genau, ja.
Indem sie uns umprogrammieren, unsere Zellen sozusagen. Dementsprechend, ja, ist eigentlich schwierig.
Ja. Also die sind wirklich so, wenn man sich so Leben und Nicht-Leben anschaut, sind die genauso der Grenzfall, wo man halt, ist halt sehr schwammig gesagt. Okay, aber so prinzipiell, wenn man jetzt so von den Arten von Lebewesen spricht, gibt's drei Hauptgruppen, nämlich die Bakterien, dann die Archaeen oder Archaeen. Archaeen, so spricht man sie aus? Okay, ich war mir nicht ganz sicher. Die hat man früher auch Urbakterien genannt. Das sind, die kann man auch zusammenfassen als Überbegriff, nämlich die Prokaryoten. Da kommen jetzt zwei ein bisschen blöde Begriffe, nämlich. Und Prokaryoten prinzipiell sind zum Großteil einzellig und sie haben keinen Zellkern. Also die Zelle ist einfach ein bisschen anders aufgebaut als die von den nächsten Gruppen, nämlich die Eukaryoten. Und Eukaryoten, das ist ganz wichtig, die besitzen eben einen Kern in ihrer Zelle. Und meistens sind das mehrzellige Organismen. Also zum Beispiel jetzt einzellige Organismen wie Bakterien, sehr viele, die ist eben nur eine Zelle, aber die lebt halt so. Und bei Menschen zum Beispiel, wenn man sich das jetzt anschaut, oder Tiere, die sind eben so diese, also Eukaryoten beinhaltet eben Tiere, Menschen und dann die Pflanzen eigentlich auch. Also die werden tatsächlich so als Lebewesen dazugezählt und Pilze. Ja, die sind größer, komplexer, sie bestehen eben aus mehr Zellen, sie sind Mehrzeller, nennt man sie.
Also das heißt, Pilze sind jetzt doch nochmal ein bisschen was anderes
genau.
als
das ist
was
voll
man
spannend.
Pflanzen nennen will.
Mhm, okay. Genau, das ist voll spannend, weil, das ist ganz witzig, aber da komme ich gleich dazu. Tiere, um ganz grobe Überblick zu machen, sind eben vielzellige, also Vielzeller, Mehrzeller. In ihrer Ernährung sind sie auch auf andere Organismen zum Beispiel angewiesen, auf zum Beispiel eben Pflanzen oder sogar andere Tiere. Und biologisch jetzt gesehen gehört eben auch der Mensch zu den Tieren, genau.
Mhm.
Pflanzen, die können sich zum Beispiel nicht fortbewegen. Das hat auch der Unterschied zu Tieren, also Tiere bewegen sich auch.
Mhm.
Und betreiben eben Photosynthese, dass sie CO2 binden und das in Sauerstoff, also Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff umwandeln. Und Pilze, die können sich auch nicht fortbewegen. Sie machen aber keine Photosynthese und haben auch eigentlich eine Nahrungsaufnahme durch organische Substanzen, die sie halt lösen oder die gelöst sind im Endeffekt. Und lustigerweise sind Pilze von der Definition, wenn man sie sich so anschaut, fast näher zu Tieren verwandt als zu Pflanzen.
Okay.
Das ist voll spannend.
Witzig. Hätte ich mir irgendwie nie gedacht, wenn ich mich jetzt nicht damit...
Voll. Ja. Also so im ersten Moment sind die auch, weißt du, würde man auch denken, okay, sind halt Pflanzen, aber... Na voll, ja.
Das heißt aber, weil du gesagt hast, zum Beispiel Tiere bewegen sich nicht fort, ist das aber auch wieder eine Definitionssache eigentlich von, was heißt fortbewegen, genau. Weil wenn du eine Pflanze hast, die halt über ihre Wurzeln sich weiter vermehrt sozusagen und dann woanders wieder aufgeht, ein bisschen weiter fort, ist es ja auch eine Art...
Eine Pflanze, die hat jetzt nicht so das Ziel, dass sie wohin geht oder so, sondern die wächst halt in irgendwelche Richtungen und, weiß nicht, dann kann es halt passieren.
Nee, ich verstehe schon, dass es doch nochmal ein Unterschied ist. Voll, halt. Aber eben wieder Definition.
Ob Tiere nämlich nicht sich auch eben zur Nahrungsbeschaffung und sofort bewegen müssen und das müssen halt Pflanzen nicht.
Oder stimmt, stimmt. Okay, das macht mehr Sinn so.
Ja.
Okay. Aber das mit den organischen Substanzen kennt man ja von Schimmelpilzen.
Ja.
Die setzen sich auf unser organisches Brot und dann kann man das Brot nicht mehr essen.
Genau.
Zum Beispiel.
Genau.
Also nochmal zum Zusammenfassen. Weil,
ja.
Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus. Und das heißt, du hast jetzt gesagt, wir hatten jetzt eben diese drei Gruppen.
Mhm.
Und du hast gesagt, es gibt die Prokaryoten, das waren halt so einzellige Sachen, so wie Bakterien zum Beispiel.
Meistens sind sie einzellig, genau.
Okay, dann hatten wir die Eukaryoten, das sind die komplexeren, da können wir als Menschen dazu, aber auch Pflanzen und Pilze.
Mhm.
Und Tiere, aber wir zählen ja als Tiere.
Genau.
Und die dritte Gruppe...
Die drei Gruppen sind Bakterien, Archaeen und Eukaryoten.
Okay.
Prokaryoten ist nur die Zusammenfassung von, weil... Archaeen und Bakterien nicht so unähnlich sind zueinander. Aber es ist trotzdem nochmal eine Unterscheidung zwischen denen.
Okay, okay. Dann macht das jetzt mehr Sinn.
Genau.
Danke.
Es ist gar nicht so einfach. Es ist recht, recht
komplex. Ja, wie gesagt, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt.
Voll, ja.
In der Schule, in Biologie,
ich wollte gerade sagen,
Jahren,
in der Schule habe ich...
Nein, gehört habe ich die Wörter schon mal.
Wenn wir uns jetzt zum Beispiel eben jetzt die Menschen anschauen, die sind ja eben sehr... komplexe Lebewesen. Generell so, was komplex bedeutet bei einem Lebewesen, ist auch ein bisschen schwer zu definieren natürlich, weil ab wann ist es jetzt irgendwie komplex und ab wann ist es einfach. Im Endeffekt kann man es aber einfach auf einem Aufbauen quasi definieren, im Sinne von, du kannst immer sagen, also so eine Abstufung immer machen. Zum Beispiel jetzt eben Eukaryoten, diese Tieren, Pflanzen und sowas, sind komplexere Organismen als Bakterien. Und die sind nochmal ein bisschen komplexer als Archaeen, zum Beispiel. Also das quasi, je mehr Zellen du dann hast zum Beispiel auch, desto komplexer wird dann halt das ganze System. Da kann man zum Beispiel auch sagen, tierisches Leben ist komplexer als pflanzliches. Also auch innerhalb von den Eukaryoten zum Beispiel baut sich das ein bisschen auf.
Mhm.
Ich glaube, was da dann halt eben auch so ein bisschen dazu kommt, auch von der Komplexität, ist dann halt sowas wie ein Gehirn oder dann vor allem bei den Menschen halt das Bewusstsein. Das hat ja auch nicht jedes Tier. Das ist jetzt so eigentlich so die, was allgemein überhaupt zu Leben definiert. Das war jetzt eh schon sehr viel. Ich würde jetzt eigentlich nur noch kurz darauf eingehen, wie es jetzt eigentlich von dem zu Keksen kommt.
Jetzt wird es spannend.
Genau, jetzt kommt der richtige Part. Grundsätzlich, wie gesagt, wie Leben auf der Erde entstanden ist, ist noch nicht so ganz klar. Es hat sich auf jeden Fall immer weiterentwickelt zu sehr komplexen Lebewesen, wie jetzt zum Beispiel zu uns Menschen. Wir Menschen, wir haben ja eben ein Bewusstsein, wir haben auch gelernt, zum Beispiel Feuer zu beherrschen. Und die Feuerbeherrschung, die war ein sehr großer Knackpunkt in der ganzen Entwicklungsgeschichte von der Menschheit, weil dadurch haben wir es halt geschafft, Nahrungsmittel länger haltbar zu machen, anders zu verarbeiten und auch dann besser verdaulich zu machen. Und eben Kochen und Backen ist dann halt daraus entstanden aus dem Ganzen. Ist ja auch dann mittlerweile ein Hobby so ein bisschen geworden. Also es ist natürlich ein Grundbaustein unseres Lebens, dass wir halt essen müssen, um Energie zu kriegen. Aber genau, wir machen sehr das Backen und sowas dann auch zum Genuss zum Beispiel. Prinzipiell haben es Menschen, weil sie eben sehr komplexe Lebewesen sind, geschafft dann auch Pflanzen und Tiere für sich wirklich zu nutzen und zu domestizieren, also zu Landwirtschaft zu betreiben. Das würde ich jetzt mal sagen, ist auch so der Grundbaustein, um Kekse herzustellen. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel... so ganz grundsätzlich so die Zusammensetzung von so einem Keks anschaut. Ich habe jetzt mal ganz, ganz klassisch den Mürbeteig-Keks hergenommen. Das ist so der klassischste Keks, den wir, glaube ich, kennen hier. Weil da braucht man noch nicht viel dafür. Also so ganz Grundrezept braucht man Mehl, Butter und Zucker. Wenn man sich das jetzt anschaut, was ist das überhaupt? Mehl ist ein gemahlenes Getreidekorn, also eine Pflanze. Das Pflanzliche ist eine Pflanze, die wir halt auch kultivieren können. Dann braucht man Butter. Da gibt's jetzt auch zwei Möglichkeiten eigentlich. Eben das Tierische, dass wir die Milch nehmen von einem Tier, von in unserem Fall meistens der Kuh. und die halt so ein bisschen manipulieren fast, damit sie halt, damit die Fettanteile, die Butter halt übrig bleibt. Pflanzlich kann man Butter mittlerweile aber auch herstellen, nämlich halt einfach die Öle oder Fette von Pflanzen halt hernehmen. Und Zucker besteht eigentlich auch aus pflanzlichen Quellen, gibt's aber ganz viel verschiedene, da kann man welche aus Rüben, also bestimmte Rüben nehmen oder Zuckerrohr oder mittlerweile was Kokosblüten oder was weiß ich, also Zucker ist eben auch aus einer pflanzlichen Quelle. Dann gibt's halt natürlich noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel, was man noch so reintun kann in so einen Keks, ist Eier zum Beispiel, auch was Tierisches, zum Beispiel aber auch Hefe zum Aufgehen, das ist dann wieder ein Pilz. Oder dann wieder, weiß nicht, Honig, das ist auch wieder ein tierischer Ursprung. Oder Nüsse ist wieder was Pflanzliches, Gewürze sind auch pflanzlich. Genau, das heißt im Endeffekt nutzen wir als Menschen Lebewesen quasi oder ja, Lebensformen, die weniger komplex sind, um ja unsere Kekse halt herzustellen.
Das hört sich jetzt super barbarisch an.
Das klingt jetzt voll abartig.
Warte, das heißt, vegane Kekse, sind sie dann eigentlich vegan?
Ja, das ist halt
die Frage, wo ziehst du die Grenze?
Genau, das ist halt wieder so ein bisschen schwierig, genau. Genau.
Sorry, jetzt habe ich eine politische Debatte.
Nein, das ist, wie gesagt, das ist so die ganze Grenze zwischen, es ist sehr schwer zu definieren. Genau. Aber grundsätzlich, um jetzt kurz auf den Punkt zu kommen, für die Herstellung von Keksen braucht es jetzt in unserem Fall unter Anführungszeichen intelligentes Leben, sehr komplexes Leben, das bisschen weniger komplexes Leben nutzt, um diese Zutaten halt herzustellen. Und was aber auch sehr wichtig ist, ist dieses Intelligente, was auch immer das bedeutet, aber um überhaupt auf die Idee zu kommen halt, dass man diese Nahrungsmittel anders verarbeiten kann und etwas Neues daraus herstellen kann. Mhm. Also das ist ja auch so, wie gesagt, da ist Feuer zum Beispiel in der Menschheitsgeschichte ein großer Schnitt, ein Knackpunkt gewesen im Endeffekt, der das Ganze auch so ein bisschen mit angetrieben hat, würde ich fast sagen. Genau. Ganz kurze Zusammenfassung. Für Kekse braucht man halt komplexes Leben, aber halt natürlich auch unter Anführungszeichen ein einfaches Leben. Entwicklung von dem Leben, wie auch immer die jetzt passiert ist, genau. Die hat eben in sehr vielen Schritten dann zu Menschen und Keksen geführt.
Und die Kekse, die sind ja auch ganz wichtig, weil ohne Kekse wäre so ein Astro-Podcast mit euch nicht ganz so lecker.
Kreativ und lecker, stimmt, ja.
So, wie haben wir immer gesagt, so leicht zu verdauen.
Ja.
Die ganze Astronomie.
Nicht so leicht zu verdauen, klar.
Ja, weil, ich meine, das ist der Höhepunkt eigentlich unserer Entstehungsgeschichte, oder? Dass wir hier sitzen können und ihr uns übers Internet zuhören könnt, wie wir hier Kekse essen. Ihr hoffentlich zu Hause dabei auch.
Nachdem das ja, wie wir schon gesagt haben, die letzte Folge ist von unserer ersten Staffel, also es ist ja noch nicht vorbei, hätte ja mal jetzt eine Frage an euch alle, die uns hier zuhören. Erstens mal danke, dass ihr uns alle zuhört. Das hat uns voll gefreut, dass ihr jetzt doch wirklich viele Leute uns zugehört haben.
Voll, ja, dass wir so guten Anklang gefunden haben und auch sehr positives Feedback bis jetzt bekommen haben.
Das stimmt,
und ja. Wir würden uns auch voll freuen, generell für die Staffel noch mehr Feedback zu kriegen, damit wir halt das einarbeiten können, noch besser werden können und euch halt noch mehr coole Astro-Facts halt irgendwie
geben. Genau. Also wirklich alles von Feedback bis zu auch, was für Folgen ihr euch vielleicht wünscht von uns, dass wir machen, weil für die nächste Staffel haben wir jetzt auch noch nicht wirklich sehr konkret was geplant. Wir haben zwar schon einige Ideen, aber wir würden auch voll freuen zu hören, was euch interessiert.
Ja, und ihr wisst ja eh, wo ihr uns erreichen könnt. Stimmt. Aber die eine kleine Erinnerung brauchen, wir haben eine E-Mail-Adresse zum Beispiel, info@keksuniversum.at.
Auf Instagram findet ihr uns auch auf keks.universum.
Oder ihr könnt auch auf YouTube unter der Folge immer einen Kommentar hinterlassen.
Wir würden uns auf jeden Fall wahnsinnig freuen, von euch zu hören. Und
danke bis jetzt auf jeden Fall.
Ja.
Hat voll Spaß gemacht.
Ja, es ist Wahnsinn, dass jetzt schon die erste Staffel eigentlich.
Ja, die Zeit ist verflogen.
Ja, wir haben aber auch eine lange Reise hinter uns. Also wenn das ich mir denke, wir haben im Urknall begonnen, sind über die ersten Sterne bis zu unserem heutigen Sonnensystem gereist und dann im Sonnensystem noch bis von den ersten irgendwie Leben auf der Erde zu unseren Keksen, ist schon eine lange Reise gewesen.
Das stimmt. Die macht richtig Hunger.
Ja.
Gleich noch Kekse nach.
Gleich noch ein Keks dazu. Und das können wir garantieren, egal worum es geht in der nächsten Staffel, die Kekse, die bleiben dabei.
Genau so ist es. Darauf, Mahlzeit.
Damit verabschieden wir uns für heute von euch.
Und wenn ihr brennende Fragen habt, schreibt uns gerne an info@keksuniversum.at oder auf Instagram unter keks.universum.
Unsere Folgen findet ihr auf unserer Website keksuniversum.at, aber auch auf Spotify, YouTube und überall, wo ihr Podcasts hört.
Alle unsere Links findet ihr auch in der Infobox. Bis zum nächsten Keks.
Tschüss.
Um einen groben Überblick über die Themen zu verschaffen, sind einige Informationen vereinfachter dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Wir gehen in weiteren Folgen genauer auf einzelne Themengebiete ein. Für Fragen und Anmerkungen schreibt uns gerne eine Mail. Über Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Keksverzehr fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.